Jacobotcast, der Talkcast mit Talkgast.
Ich habe heute das grosse Vergnügen, mit einer guten Freundin von mir zu reden. Darf ich das sagen, Simon?
Ja, gerne.
Eben genau. Eine gute Freundin, nämlich Simon Meyer, Journalistin und Schriftstellerin. Und wo wir abgemacht haben heute, wir sind ja da, wie alle die Podcasts aufgezeichnet werden, ja, beim Radio 24 im Studio rein. Und wir haben gedacht, um den Mittag machen wir ab. Und Simon, du hast mir gesagt, du willst nicht gerade am 12 Uhr, weil wenn du so viel geschafft hast vorher, willst du mal zuerst zum Mittag essen. Du bist auch ziemlich gut verplant und organisiert so mit dem Essen. Ist das so?
Mhm. Also ich komme aus einer Familie, wo man einfach dreimal am Tag hat müssen essen oder isst. Und ich kann mich erinnern, als ich Kind war, sind wir mal auf einer Wanderung irgendwie in die Berge. Und es war 12 Uhr am Mittag und wir sind auf einer Kuhweide gestanden, mitten in einer schönen Alpenlandschaft. Und plötzlich kriegen mein Vater und mein Bruder irrsinnig Hunger. Oder, beziehungsweise es ist Mittagszeit, ich weiss gar nicht, ob sie Hunger hatten. Und sie
du hat gesagt, nicht.
Nein, mir ist ein bisschen, ich habe gestaunt, ich habe es schön gefunden und so. Und mir ist das in dem Moment nicht so wichtig gewesen. Und sie haben einfach, dann sind sehr unruhig geworden und haben gesagt, dort hinten ist ein Haus, das ist sicher ein Beiz. Und die Beiz ist irgendwie, habe ich das Gefühl gehabt, über drei Täler weg und so. Und dann sind wir in einem Affentempo dorthin. Und es ist zum Glück wirklich ein Beiz gewesen. Und sie hat uns den Tag gerettet, weil ich weiss nicht, was sonst passiert wäre. Und mir geht es so ein bisschen ähnlich. Also mir ist es einfach am wohlsten im Tag, quasi wenn ich den Lunchbreak machen. Und ich esse dann auch nicht viel. Ich habe jetzt heute ein paar kleine Sushi-Pizzen gegessen. Aber es ist dann besser. Ich bin dann besser eingestellt.
Aber grundsätzlich magst du ja schon gut essen. Wir treffen uns ja öppe die zum Nachtessen, gell, wo wir ein bisschen uns austauschen.
Genau, oder zum Mittagessen.
Ja, aber wir
so haben, im Tessin.
Ja, im Tessin ist es Mittagessen, aber da in Zürich ist es eh
genau.
Noch Nachtessen.
Ja.
Genau. Also du bist ja nicht nur gut organisiert jetzt da beim Essen, sondern du bist, glaube ich, beim Arbeiten wahnsinnig gut organisiert. Also ich habe das irgendwo kürzlich mal gelesen. Du tust dir manchmal, wenn du jetzt zum Beispiel Bücher schreibst, dass du dir vorher vornehmen, wie viel Anzahl Zeichen du pro Tag schreibst. Oder du darfst es dir sogar in die Agenda eintragen. Stimmt das?
Ja, es sieht relativ neurotisch aus, wie es dann immer so. Also es ist ja so, ich arbeite bei Watson als Redaktorin. Das heisst, ich arbeite 4 Tage in der Woche als Journalistin. Ganz normal und streng und ohne Ablenkungen. Und 3 Tage in der Woche habe ich dann quasi zur freien Verfügung. Und wenn ich jetzt ein Buch schreibe, dann brauche ich meistens 1 Tag, um so runterzukommen, erholen, Haushalt machen, Wäsche machen und so weiter. Und 2 Tage habe ich, wo ich dann schreibe und dann muss ich mir einteilen, dann weiss ich ungefähr, also nein, meine Bücher werden immer ungefähr 256 Seiten lang. Und dann kann man das so in Buchstaben, also in Zeichen, Zahlen übersetzen und dann tue ich mir das immer, ich rechne nämlich noch so gern und dann tue ich mir das aufteilen, was ist realistisch, also was schaffe ich jetzt an einem Wochenende und so, bis dass ich nicht in einen riesen Stress komme und dass ich Deadline kann einhalten mit dem Verlag und so weiter.
Haltest du das ein, Amu?
Ja.
Deine eigenen Vorgaben?
Ich tue die übertreffen, ich sage dir. Nein, ich bin in dieser Hinsicht bin ich echt ein Streber. Das ist also ein bisschen zum
Nein, Zweifeln. Das ist nicht Streber. Ich bewundere das. Ich bin da grauenvoll. Ich prokrastiniere, bis ich
du auf die Bühne stehst.
Ja, manchmal sogar Erwart. Das. Ja. Also natürlich nicht dann, wenn es Theaterstücke sind. Das muss man proben und auswendig lernen und inszenieren. Aha. Nein, zum Teil, wenn ich Auftritte habe, die noch nicht so irgendwie so klar sind. Also zum Beispiel gestern bin ich bei einer Buchvernissage habe ich kurz etwas Kleines gemacht am Anfang, so 5 Minuten. Und da bin ich dann einfach, denke ich dann manchmal, da bin ich jetzt ein bisschen schlampig vorbereitet. Mhm. Das hasse ich dann einmal selber. Und da bewundere ich alles so Leute, wie du bist, eben, die sich das so gut vorbereiten können und sich vorne und
ja, aber
das
weißt,
dann auch einhalten.
Diese Sendung zum Beispiel habe ich auch nicht vorbereiten können.
Ja, das stimmt. Gut, aber
das macht mich ein bisschen nervös.
Ich auch nicht. Ich bin ja da so eine Schlampe.
Also nein. Du hast nicht jetzt eine perfekte Moderation
nein.
Mit den 20
weißt, was habe ich gemacht?
Intelligentesten Themen, die du schon je darüber geschätzt hast.
Los, ich bin jetzt mit dem Zug da angefahren und dann habe ich mein Handy für gedacht, jetzt muss ich doch, ich kenne ja Simon, aber ein bisschen Grundlagenwissen müsste ich noch haben und habe natürlich den Wikipedia Eintrag gesehen und habe gedacht, super, mit Zeiningen fange ich an. Zeiningen, es sagt man eigentlich Zeiningen?
Nein, Zeiningen.
Ja. Das ist im Aargau und das ist ein Dorf, wo ich den Namen noch nie gehört habe. Auch nicht im Zusammenhang von dir. Da habe ich jetzt in... Das war also meine einzige Vorbereitung auf das Gespräch.
Das ist so. Ja, das ist voll, ja.
Ja, das ist ziemlich voll.
Also, Zeiningen ist im Fricktal. Das sind so zwei Bezirke vom Kanton Aargau gegen das Basel-Ländliche zu. Und in dem Fricktal, aus dem Fricktal kommen drei Menschen, die man muss kennen, nämlich die Patti Basler, die Güsin Karl und ich.
Kenne ich alle drei. Und bei allen weiss ich aus dem Fricktal, aber nicht, wie es einzelne Dorf geheissen hat. Das weiss ich nicht.
Patti Basler kommt aus Zeien und ich komme aus Zeiningen. Und Zeiningen ist, als ich Kind war, jetzt ist es gewachsen, aber als ich Kind war, war es klein, so 1500 Einwohner. Und Zeien war noch viel kleiner, nämlich nur etwa drei Häuser quasi. Und in einem hat Patti Basler ist sie aufgewachsen, wir haben einander ja nicht kennen. Und immer wenn wir im Aargau fahren, wir ja gerne mit dem Auto übers Land. Und immer wenn wir die sogenannten Blustfährtchen oder so gemacht haben, was man dort macht im Frühling, wenn die Kirsebäume blühen, dann haben meine Eltern irgendeinmal gesagt, schau, dort hinten ist jetzt eben Zeien. Und dann sind wir schon vorbei gewesen, weil es ist so klein.
Also
das heisst, ich habe das gar nie richtig gesehen. Ich weiss aber, es existiert.
Mhm. Aber Sonntagsausfährtli, das ist auch noch, was du erlebt hast. Ich habe gedacht, das sei jetzt meine Generation, nachher hat das langsam aufgehört.
Nein, also Sonntagsspaziergänge oder Sonntagsausfahrt.
Ja. Was haben Sie denn für ein Auto gehabt?
Es ist Gott. Mein erstes Auto, nein, als ich klein war, war ein R4, ein Renault. Ein roter, der ja so ein kleines Auto ist, dass man kaum eine Familie von vier Leuten reinbringt. Und dann waren es, glaube ich, immer ab dann waren es Volvos.
Ja, aber ich kann mich...
Also, meine Erinnerung an das Auto ist schlecht. Ich kann mir die Autonummern von meinen Eltern merken, aber ich kann mir Autos selber an mich so schlecht merken, dass ich, wenn ich sie jetzt besuche und mein Vater kommt mich abholen am Bahnhof, dann muss ich immer auf die Autonummer schauen, dann kann ich das Auto identifizieren. Aber nicht über das Modell.
Dass du
Nein, der sitzt ja dann meistens drin.
Das habe ich noch nie gehört. Ich meine, ich habe ja auch Mühe, zum Teil Leute zu erkennen, Gesichter mir zu merken und dann noch zu nehmen, aber dass man den Vater über die Autonummer erkennt.
Ja, nein, ja.
Also wir haben ja einen DKW Junior gehabt.
Das sagt mir so nichts.
Mir sagt das eigentlich von dem Auto her eigentlich auch nicht so. Aber weil wir den hatten, sagt mir das ein bisschen. Es ist ein geiler, kleiner Zweitakter-DKW mit einem türkisfarbigen Dach, glaube ich. Oder nein, smaragdfarbigen Dach. Und der hat dann immer, wenn ich ihn von oben gesehen habe als Bub, hat er grösser ausgesehen und hat da hinten schon wirklich Flügel gehabt. Also wie das der Amerikaner wegen kann. Ich war aber sehr klein und hatte eine kleine Flügel. Und ich war manchmal stolz, wenn ich von oben angeschaut habe und dachte, wir haben fast ein Amerikanerschiff, hat man ja dann gesagt.
Ja.
Aber das Sonntagsausfährtli war ein Horror eigentlich für mich.
Das ist, aber wie muss ich mir den kleinen Victor eigentlich vorstellen?
Ja.
Ich kenne dich ja seit etwa, ich würde sagen, mehr oder weniger 10 Jahre oder 15 Jahre oder irgend so dort umeinander, oder?
Also
quasi auf dem Höhepunkt von deiner Karriere und so. aber als Kind, ich habe keine Ahnung.
Ja, es gibt ja ein paar Fotos noch von mir und es gibt ein Kennzeichen von mir, das sind meine Ohren. Die hat man schon hier gesehen. Ich habe hier noch ein bisschen Haar gehabt.
Also der sogenannte Prinz Charles-Stil.
Ja, auf eine Art, aber ich war hellblond als Kind und das ist dann immer ein bisschen dunkler geworden und dann ist es irgendwann mal dunkelblond geworden. Und du suchst so gross als Kind.
Aber sicher herzig. Kinder sind ja immer herzig.
Wahnsinnig herzig, habe ich gewusst. Nein, weil es hat wirklich etwas Herziges gehabt. Das heißt, weniger an mir selber gelegen als an meiner Mutter. Die war ja Damenschneiderin und nachher eine Kleiderverkäuferin gewesen und erste Verkäuferin beim ersten, also beim wichtigsten Modehaus in Winterthur, beim Wigner ist sie. Und die hat mir immer gerne Kleider gemacht und gekauft. Also ich habe immer so tolle Jacken. Alle, die meine Fotos nicht sehen, als Kind sagen, oh wow, was hast du?
Aber hast du denn die Kleider auch gerne noch gehabt? Weil wir haben ja in unserer Familie noch etwas Ähnliches gehabt. Also meine Grossmutter, die hat als junge Frau in einer, so einer Kleiderfabrik geschafft und hat Kleider gemacht.
Das ist die dann mal Mann geworden ist.
Und dann ist sie, parallel dazu, ist sie, weil sie ist als junge Frau wirklich, sie ist wahnsinnig, sie war schön, eine richtig schöne Frau, so in den 30er, 40er Jahren. Und dann hat sie parallel dazu, dass sie die Kleider gemacht hat unter der Woche, hat sie am Wochenende für den Katalog von dieser Firma gemodelt. Und dann musst du dir das so vorstellen.
Eben,
das ist
hat man Manke gesagt.
Manke, ja, genau. Genau. Sie hat, aber es gibt kein Verb für Manke. Mankenisieren oder so kann man.
Ja, sie ist als Manke gelaufen, hat man dann einmal gesagt. Das ist meine Mutter auch übrigens. Ja. Aber erst im späteren Alter, wo's, weißt, wenn es so ein bisschen alte Frauenmode zeigt.
Nein, und dann hat sie, und dann ist das sehr lustig gewesen, weil das ist ein Dorf im Aargau gewesen, ohne besondere Merkmale, außer dass es viel Nebel gehabt hat. Und sie haben aber auch Sportmode hergestellt. Und dann hat man müssen, weil die haben ja kein Geld gehabt, um dann in die Berge zu fahren und dort die Moden inszenieren. Und dann hat es im Dorf ein Futtersilo gegeben von einer Futterfabrik. Und dann ist man zu oberst oben auf das Silo und dort hat man keine andere Häuser oder so. Also haben wir das Dorf nicht gesehen, sondern hat dann so fotografieren, dass man nur den Himmel hatte.
Das Dorf ausblenden.
Und dann hat sie so ein paar Ski in die Hand nehmen. Und dann haben wir das Gefühl gehabt, das ist hochalpin. Und das war so der Trick gewesen.
Ja, und wahrscheinlich weit um das einzige Manke.
Ja, das kann man schon vorstellen. Und dann hat sie eben früher, später für meinen Vater und also seine Geschwister, die hat sie immer so totschicke Sachen genäht, so wäre so 3/4 Hosen, so Knickerbockers oder wie die heißen. Und die Kinder haben die gehasst, weil das ist immer entweder ist der Tweedstoff oder ich weiß nicht, was es war, hat er so ein bisschen Bissen oder irgendetwas.
Aber so Bubensachen.
Aber es hat auf der Foto dann auch also, total aus dem Druckli, wie man gesagt hat. Also ganz, ganz hübsch.
Wie ein englischer Landadliger hat es ausgesehen wahrscheinlich. Oder das von dort kommen die Hosen. Hübsch.
Und dann also Dächlikappen und so.
Genau. Das sind aber Knickerbockers, die irgendwie einen gewissen Stil ja noch hatten. Die späteren 3/4 Hosen, die ja jetzt häufig noch getragen werden von Männern in meiner Generation. Und ich immer sage, also das ist die Strafe für meine Generation, sind die 3/4 Hosen. Langsam verschwindet
aber
sie.
Aber sind die denn nicht endlich so im Sommer, oder was meinst du?
Ja, das ist die Gende so. Die tun das so, wie wenn sie so ein bisschen outdoor-mässig sind. Ja. Und man will auch nicht gerade kurze Hosen anziehen, aber man will irgendwie doch zeigen, dass man irgendwie sommerlich, jugendlich noch drauf ist, obwohl man in meinem Alter ist. Mhm. Also die finde ich ja.
Aber dann das heisst, der gute Stil, den du hast, den ich immer sehr schätze.
Danke.
Weil du immer so gepflegt daherkommst. Den hast du von deiner Mutter.
Den habe ich schon von meiner Mutter und mir macht das auch ein bisschen. Ich kann nicht am Morgen aufstehen und einfach in die Kleiderkiste greifen, wie das viele Leute, die ich kenne, machen. Und einfach Hauptsache T-Shirt und Hose. Ich muss ein bisschen schauen, was ist irgendwie noch gut zusammen. Und doch, das ist mir schon ein bisschen wichtig. Hängt auch ein bisschen mit meinem Beruf zusammen, natürlich. Kostüm, überlegt man sich ja.
Ja, und dann bist du auch noch prominent.
Ja, wobei also ich stehe nicht auf und denke, oh, ich bin prominent, also muss ich mich gut anlegen.
Ich muss jetzt heute Vorbild sein für den Mann auf der Straße.
Ja, ja. Also jetzt da, ich habe ein langärmliches T-Shirt an und mich eigentlich nicht und so, oder? Weil,
nein,
ja.
Also sonst bist du Blut abgesehen vom langärmeligen
T-Shirt. Das hättest du jetzt nicht müssen sagen. Weil ich weiss nicht, was die Leute sich jetzt vorstellen. Und das sind wahrscheinlich Bilder, die sie nicht mehr aus dem Kopf rauskriegen, die du jetzt da generiert hast. Also du bist eben aus Zeiningen und dann bist du, was hast du als erstes gemacht?
Als erstes habe ich eine Katze gehabt, nein.
Ja, nein, ich meine jetzt beruflich. Du hast jetzt
ich bin Journalistin geworden, sofort.
Du hast studiert, du hast Germanistik und Anglistik studiert, oder?
Ja, und dann war das Studium fertig und dann habe ich eigentlich ein Dissertationsprojekt angefangen. Ich bin eine Professorin in Zürich und musste Geld verdienen, weil die ist nicht an so einen Stipendienpool oder so angeschlossen war. Und dann habe ich geschaut, habe ich gedacht, in welcher, dort haben wir ja so Stelleninserat und Wohnungsinserat noch in Zeitungen müssen suchen. Nicht im, das Internet hat einfach wie erst so als absolut totale Rundfassung. Man konnte ganz knapp können mailen, aber auch das fast nicht. Und vielmehr eigentlich
und
noch
das
nicht.
Das ist ganz unleserlich.
Furchtbar. Mühsam. Und hat sich auch immer einloggen. Weißt du das mit diesen komischen Tönen? Was denn? Ach, du kannst das sicher machen.
Nein, das kann, meine Ex kann das gut machen. Also meine Ex, Nadja, also Nadeschkin, die hat ja mal eine Nummer gemacht, wo sie all die Faxgeräusche gemacht hat. Grandios.
Ja.
Aber ebenso nicht zum Aushalten, wenn es echt. Ja, aber das
genau.
ist die Zeit.
Und dann habe ich, hab ich gedacht, in welcher Zeitung habe ich immer so ein bisschen die interessantesten Stellen ins Rat gesehen. Habe ich gedacht, in der Wochenzeitung, also in der WOZ. Und dann habe ich die WOZ durchgeblättert, also genau eine Nummer. Und
aber
die gesehen,
hast die WOZ nicht einfach gekannt wegen der Inserat, sondern nein, nein, auch, weil also du gefunden hast.
Ich habe die WOZ gelesen, Zeit und ab und zu noch die Basler Zeitung, weil ich in Basel studiert habe. Und meine Eltern damals, ja. Und meine Eltern,
die linksliberale Basler Zeitung.
Genau. Und dann hat es in der WOZ eine Stelle ausgeschrieben gewesen, als Korrektorin bei der WOZ selber.
Oh, welcome. Ich bin auch Korrektor gewesen.
Wo denn?
Zuerst beim Landbot, glaube ich. Und nachher aber bei Jean Frey AG. Und dort habe ich Manuskriptvorbereitung gemacht. Und es ist dort, dort ist die Weltwoche noch dort gewesen. Das ist die alte Weltwoche.
Linksliberale.
Linksliberale Weltwoche gewesen. Und sie haben weitere Zeitungen dort gemacht. Und dort habe ich, also ich also das war mehr Job.
Ja.
Gewesen.
Ja, ja.
Das war nicht ein Volljob gewesen, aber
nein,
das...
also dort, wo die Zeitungen noch nicht rechts waren, sagen wir in diesen alten Zeiten. Und dann habe ich mich dort beworben und habe den Job gekriegt und bin dort gewesen und habe also gedacht, also Zeitung machen mit Leuten zusammen ist schon sehr viel lässiger als einfach daheim hocken und irgendwelche Sekundärliteratur allein vor dem Computer wälzen. Und habe dann gedacht, okay, ich werde auch Journalistin werden, aber ich habe gar nicht gewusst, wie, weil ich habe in meinem Leben noch keinen Zeitungsartikel geschrieben habe. Und dann ist ein uralter, also nein, doch, er ist kurz vor der Pensionierung gestanden, also ein älterer, also, in Basel.
Also du bezeichnest einen kurz vor der Pensionierung als uralter, wie bezeichnest du eigentlich
ich bin 25
Zeit dort, oder was?
Ich bin 25 gewesen.
Okay,
weißt, dort,
gut.
dort findest du noch, dass man Leute in meinem Alter jetzt pensionieren müsste, also, und sowieso nicht mehr ernst nehmen. Und dann ist eben ein Journalist im Haus nebendran gewohnt. Das war der Feuilleton-Chef der Basler Zeitung, der Reinhard Stumm. Und ich habe gefunden, der schreibt irrsinnig gut. Der hat auch im deutschsprachigen Raum so ein Renommee gehabt. Und konnte ihn aber nicht ausstehen. Und dann habe ich aber eines Tages gedacht, okay, Simon Gump über deinen Schatten. Habe ihm einen Zettelbriefkasten geschrieben, Herr Stumm, ich bin die, die sie immer im Becken so böse anschaut. Es tut mir leid, aber ich finde sie der beste Kulturjournalist und ich werde das auch lernen. Und wenn sie mir Tipp hätten, ich fände es super. Und dann läutet er
dann
mir...
Dann hat er dich nicht mehr böse angeschaut von dem
nein,
Moment.
Dann habe ich noch die Telefonnummer von meiner WG drin. Und dann läutet er an und sagt, ja, ich muss jetzt gerade in eine Theaterpremiere, aber ich bin am 10 Uhr, bin ich wieder daheim, kommen Sie doch rüber, wir besprechen das. Und ich habe mir wirklich, wie gesagt, ich war 25
so
oder 26.
Heim.
Genau.
Das würde heute schon fast eben. Ein bisschen übergriffig tun.
Und ich habe mir dort wirklich, ich habe mir es noch so kurz überlegt und dann habe ich gedacht, ich kann ja immer noch wieder aufstehen und gehen. Und dann bin ich rüber.
Und dann haben wir... Dass die Türen offen bleiben.
Auf die Idee wäre ich auch nicht, auf die Idee wäre ich auch nicht gekommen. Und dann bin ich dort rüber und dann ist das so ein grossbürgerlich, total schöne, gerichtete Wohnung, Milliarden Bücher und so, alles sehr beeindruckend. Und dann haben wir zusammen, ich glaube, eine ganze Flasche Rotwein getrunken und er hat mir erzählt über Kulturjournalismus ganz grundsätzlich und hat gesagt, okay, und jetzt gebe ich dir eine Bar oder Ihnen, dort haben wir es, glaube ich, noch gesetzt, fiktive Aufträge für Kolumnen, die müssen so und so lang sein und 4 Stück. Und probiere sie einfach mal. Und dann bin ich heim und habe das gemacht. Und habe wirklich gemerkt, also ich habe jahrelang an der Uni geschrieben, Seminararbeit und so, aber ich habe vom Journalistischen arbeiten. Ich habe keine Ahnung, aber ich habe natürlich ein grosses Selbstbewusstsein gehabt, weil ich habe gefunden, schreiben kann ich schon echt gut. Und dann habe ich das gemacht, habe ihn wieder in den Briefkasten gelegt. Er hat angerufen und gesagt, ja, also als Talentprobe ist das toll, aber für eine Zeitung geht das natürlich nicht.
Oh.
Und dann musste ich wieder rüber an seinen Computer hocken, die Textchen. Er ist hinter mir gestanden und hat mir Anweisungen gegeben, was für eine Zeitung alles geht und was nicht. Und ich musste quasi unter seiner Aufsicht die Textchen neu schreiben.
Was war es denn, was nicht geht? Flapsige Formulierungen?
Nein, flapsig. Es war viel zu verstiegen und zu verkopft und zu poetisch. Und
du hast versucht, den Reinhard Stumm nachzumachen.
Nein, ich habe so ein bisschen Literatur gedacht, so ein bisschen Kunst.
Ja, da muss man jetzt ein bisschen. Ja.
Und so habe ich das gelernt. Und dann, als ich das Gefühl hatte, und dann eines Tages hat er gesagt, ja, jetzt ist gut. das geht. Und dann hat er mir ein paar Aufträge in der Basler Zeitung organisiert. Und als ich die gemacht habe, bin ich dann zu der WOTS und habe gesagt, schau die Leute, wenn mal jemand ausfällt, ich würde gerne einspringen und das probieren. Mhm. So. Und dann bin ich im Nu, also wirklich innerhalb von Wochen, bin ich zu der Kultur
Redaktorin
befördert worden. Und wieder nach wenigen Monaten hat mich der Tagesanzeiger gefragt, ob ich zum Tagesanzeiger komme. Und dann ist es immer weiter und weiter. Mhm.
Also, du bist ja
also extrem viele Jobs gemacht während meinem Studium. Verschiedene in der Fabrik arbeiten, Messe, Hostess, irgendein so Zeug. Aber
Messe, Hostess? Bei was für Messe?
Bei der Basler Messe. Aha. Also bei der Mustermesse, ja. Bei der Uhren- und Schmuckmesse.
Ja. Das ist so ein Uniförmli angehört? Ein
schickes Nein, eine furchtbar hässliche Ach. Blaue, so, ja. Eine, wirklich so eine
Hostess-Uniform.
Nein, die haben wir müssen abgeben. Und dann musste ich einmal Bundesratsgattin, Frau Delamura, betreuen. Und weil sie hat an der Uhren- und Schmuckmesse eine Uhr für ihren Mann gesucht und ich musste die schönsten Uhren stehen.
So. Ah, dann muss man eine Bundesratsgattin hat man da müssen durch die Uhrenmesse durchführen.
Genau, auf Französisch. Dort, wo ich noch Französisch mache. Und sonst haben wir eigentlich einfach den Leuten müssen sagen, wo das WC ist.
Ja, das finde ich eigentlich noch fast wichtiger.
Das ist wahnsinnig wichtig.
Das ist das, was man nämlich sucht.
Das rettet also, einem.
Ja, natürlich, ja, ganz klar. Also du bist dann beim Tag, ich glaube, ich habe dich hier bei der WOTS noch nicht gesehen. Nein, das habe ich noch nicht realisiert.
Da bin ich ja kurz gewesen, da bin ich 2 Jahre gewesen, und dann bin ich 16 Jahre beim Tag gewesen.
Ja, es wäre trotzdem möglich gewesen, diese 2 Jahre dich dort zu entdecken. Aber ich habe dich erst beim Tag eigentlich, bist mir du aufgefallen, und zwar als das, was ich heute noch an dir wahnsinnig schätze, dass du eben eine Kulturschreiberin bist, aber eben eine, die E und U beides kennt. Also die ernste Kultur und die unterhaltende Kultur.
Und auch die unterirdische
Kultur. Ja, genau. Die gehört auch zu der Unterhaltung. Genau. Und das ist auf dem Grad oben, das finde ich immer die interessantesten Leute, oder? Mhm. Die beides sehen, die nicht Etepetete sind, aber auch nicht solche, die sagen, hey, wie viele Klicks hat das? Und dann ist es dann gut. So. Mhm. Also das ist ja schon dein... Schon ein bisschen diskret für dich, oder? Das ist das, was du liebst,
ja,
oder?
Ja, das hat mich einfach... Also ich habe von Anfang an, wirklich quasi vom ersten Tag als Journalistin, habe ich gemerkt, ich will nie nur etwas. Also ich habe bei der WOTS anfangen als Literaturredaktorin mit Schwerpunkt Schweizer Literatur. Und die Schweizer Literatur hat mich die Wände auftrieben. Ja. Weil da zumal hat... Heute ist es ein bisschen...
Heute
mache ich es selber.
Aber du machst ein bisschen andere als die, die du jetzt wahrscheinlich meinst.
Ja, aber wie schizophren ist denn das? Nein, und dort hat man wirklich... Dort sind einfach... Also heute sieht die Schweizer Literaturszene tatsächlich viel lebiger und diverser und auch jünger aus. Aber damals hat man einfach langweilige Bücher von langweiligen älteren Herren müssen besprechen. Ja. Und ich bin fast... Also,
aber das gibt es, das verkopfte, nicht sehr interessante, langweilige gibt es immer noch.
So die Autofahrten durch den Aargauer Nebel.
Ja, möglicherweise quasi. Die eine, genau. Ja, ja. Und die hast du leider nie beschrieben, aber ich selbst, wenn du hast beschrieben, wäre selbst so eine langweilige Autofahrt durch den Aargau wäre noch toll und ein bisschen ironisch und ein bisschen lustig.
Und ein bisschen sehr böse.
Natürlich.
Und alle würden mich hassen.
Ja, genau. Ja. Ist ja, manchmal ist es ja auch gut, wenn die ein paar Leute ein bisschen hassen. Das ist ja nicht so schlecht, wenn es die Richtigen sind. Es müssen aber die Richtigen sein, die hassen. Mhm. Das ist sehr wichtig. Also, du hast ja dann... Also, Schriftstellerin bist du ja geworden, darf ich die Geschichte erzählen?
Ja, ja.
Wo ich ja von einem guten Kollegen, und ich weiss nicht mehr, wer es ist, oder irgendjemand, jeden Fall, den ich gut kenne, hat mir gesagt, Simon Meyer, die schreibt an einem Buch. Und ich dachte, oh wow, super, da freue ich mich drauf. Und dann habe ich gedacht, das nächste Mal, wenn ich die Simon Meyer sehe, sage ich, gell, denkst du an unseren Verlag. Und mit unserem Verlag meine ich Kein und Aber, wo du ja heute veröffentlichst und wo ich im Verwaltungsrat bin. Mhm. Als
also das ist jetzt da, wir sind jetzt hier quasi typischer Kulturfilz, oder?
Ja.
Du bist im Verwaltungsrat von meinem Verlag und so weiter.
Genau, so läuft
so
das eben.
So stellen wir sich das vor.
Genau. Ja. Also jedenfalls habe ich dann gefunden, ich muss ja, das ist ja das Einzige, was ich beitrage an dem Verwaltungsrat. Oder? Ich bin gut befreundet mit dem Peter Haag, unserem super Verleger, der wirklich den Verlag schmeißt. Und dann habe ich dich gefragt und gesagt, gell, du, ich habe gehört, du schreibst ein Buch, denkst an uns. Und du hast gesagt, was Buch? Ich schreibe kein. Gell, du bist da, du hast dort, du bist aus...
Nein, Ich bin aus allen Wolken
gefallen. Aus allen Wolken gefallen, ja.
Also ich habe ja mit 30 habe ich mal meinen ersten Roman geschrieben. Der ist bei einem grossen deutschen Verlag rausgekommen. Ich kann sagen, der ist kein Erfolg.
Die Grossmutter, die Mann gewesen
war. Genau, ja. Man kann sagen, der ist kein Erfolg gewesen, aber ich hätte dort quasi weitermachen in diesem Literaturbusiness.
Hast du aber dann den
Habe ich aber nicht, weil
Wie viele Jahre sind denn gegangen?
17.
Eben, gut.
Und dann, also nein, 15, bis ich wieder 15 vom Erscheinen, bis ich wieder
ja,
anfange.
Okay. Aber und dann eben, habe ich das erfahren, hat ihr das gesagt, du hast gesagt, nein, nichts. Und dann
genau. Gedacht,
ja, dann ist halt einfach, wir haben dann auch versucht herauszufinden, von wem ich das habe. Es ist mir nicht mehr in den Sinn gekommen, wenn ich das hatte, das Gerücht. Und dann, ich glaube, so nach ein paar Monaten, gell, hast du mir etwas geschrieben oder angerufen oder ein SMS?
Ja, nein, dann was? Ist eben der Verleger von diesem Verlag ist eben auch noch gekommen und hat gesagt, genau. Der Viktor hat mir erzählt, du hättest doch etwas in der Schublade. Und dann, ja, habe ich auch wieder müssen sagen, nein. Und dann sind aber Jahre vergangen.
Wirklich. Sind das Jahre gewesen? Ja. Genau, und dann hast du also, gesagt, jetzt habe ich eins.
Dort bin ich noch beim Tagesanzeiger gewesen und dort ist wie Bücherschreiben gar nicht drin gelegen, weil dort ist einfach der Workload ist logisch, zu viel gewesen und der Druck ist zu viel gewesen und das Unglück ist zu viel gewesen. Und so.
Aber irgendwann hast du dann gesagt, jetzt
und
kann ich jetzt
dann bin ich zu Watson gewechselt und Watson ist so wie die grosse Frischzellenkur in meinem Leben gewesen. Und ich habe dort so mit jungen, kreativen, irrsinnig engagierten Leuten, die Sachen können, die ich heute noch nicht kann und die ich immer so staune. Geschafft und ich habe so zuerst war es recht hart gewesen, weil ich beim Tagesanzeiger natürlich das Gefühl hatte, alle kennen mich, ich bin total etabliert, ich bedeute etwas und so. Und bei Watson haben wir so, hat einem plötzlich niemand, also wirklich null Leute haben mich irgendwie gekannt, weil ja. Das ist dann ganz eine andere Leserschaft gewesen. Und dann haben wir wieder müssen aufbauen. Und das braucht einfach Zeit und Geduld und ich bin ein ungeduldiger Mensch.
Ja.
Und eben, ich musste viel lernen und so. Und dann, die ersten Monate habe ich es recht hart gefunden und dann plötzlich habe ich gemerkt, ich bin so befreit. Also eben von Druck, von ich kann wieder gut schlafen, ich habe keinen Kopfweh, ich habe keinen Rückenweh, ich genieße das Arbeiten, ich genieße den Redaktionsalltag total und ich habe wieder kreative Ideen zum Bücherschreiben.
Mhm.
Und dann habe ich wieder für Bücherschreiben.
Mhm. Und das hilft dir jetzt auch natürlich, eben, wenn du sagst, Frischzellenkur, das ist immer gut im Leben, sogar wenn es natürlich sich auf Kreativität auswirkt und so. Ja, und dann hast du den Plan, du hast ja dann nur, jetzt, wenn wir angefangen haben da mit deinem verplanten Alltag, du hast dann eigentlich nur am Freitag hast du frei. Wirklich, oder?
Also so...
Bei allen anderen Tagen bist du eigentlich schwer beschäftigt.
Ja. Also ich habe mich noch ein bisschen, also ich muss sagen, meine Arbeitgeber sind sehr entgegenkommend. Noch ein bisschen so unzahlten Urlaub nehmen, aber dann muss ich immer rechnen, oder? Kriege ich das sonst wieder irgendwie rein. Weil ich bin jetzt finanziell bin ich nicht gerade sehr tollkühn. Also ich bin das ist sicher mein konservativster Bereich. Und dann muss ich immer, und ich komme auch aus einer extrem sparsamen Familie, und dann muss ich immer schauen, kann ich mir das leisten überhaupt? Aber so ein Monat unzahlten Urlaub pro Jahr, das geht schon.
Ja gut, jetzt, ich meine, das ist Podcast dann natürlich... da könntest du eigentlich verrechnen. Weil eigentlich mache ich ja das für Watson und für Radio 24. Und das ist ja die gleiche Firma, wo das alles zusammengehört. Also vielleicht könntest du ja nachher die Stunde jetzt...
Wo ich während der Arbeitszeit jetzt schnell aus meinem Büro hierher komme, könnte ich jetzt doppelt... Nein.
Ja, aha, okay, gut. Nein, wirklich nicht. Das funktioniert nicht wirklich. Ja, aber wenn du schaust ja viel und du liest viel und du liest keine Schweizer Literatur, sondern du liest vor allem angelsächsische. Du hast eine Schriftstellerin, die du super findest, die mir jetzt den Namen nicht einfällt, die du dort genannt hast in einem Artikel, wo ich gesagt habe, wie heisst
das? Eine Schriftstellerin, Tupsig.
Ja. Die ist gerade in der Zeit die Lieblingsschriftstellerin. Blödsinn, das hätte ich doch können aufschreiben. Aber schlampig, wenn ich eben nicht vorbereitet bin. Aber jedenfalls, du liest vor allem angelsächsische.
Ich lese ja, mit Vorliebe, also auch auf Englisch dann.
Auf Englisch so. Auch, aber auch, wir haben ja bei uns im Verlag ein paar angelsächsische Autoren, die sind bei uns immer auf Deutsch.
Ja,
ja das ist, sind eigentlich auch bei mir dort meine Lieblingsautoren, außer natürlich
aber warum?
Du, wo ich natürlich gerne lese. Nein, ich meine es wirklich, und der Max Küng, sind lässiger Roman, Fremde Freunde, wo jetzt so gut trendet.
Ja,
und so.
Ja, super.
Toll, aber in der Regel lese ich dort auch eigentlich unsere angelsächsischen
Autoren. Aber warum machen wir denn das so gerne? Und haben so eine Abneigung gegen anderen?
Ich könnte es nur ein bisschen laienmässig oder von mir aus sehr subjektiv erklären.
Aha.
Ich wollte bei der Literatur, habe ich manchmal auch, sei es jetzt gute oder schnelle oder populäre Literatur, aber ich will auch ein bisschen Weltflucht betreiben. Mhm. Und wenn ich irgendwie finde, ich bin jetzt gerade ein bisschen im Schweizer Mief und ich bin jetzt da und ich kenne mich alles, dann lese ich dann wahnsinnig gerne ein Buch, wo jetzt wie das von Brian Washington, wo in Houston und in Japan, in Osaka spielt. Oder dann lese ich gerne Gunda Goschen zum Beispiel, wo in Israel spielt, das neue Buch jetzt, der Wolf, das spielt in Kalifornien. Und das bedeutet mir dann auch immer etwas. Es ist auch ein bisschen ein Reiseerlebnis dazu. Ich weiss, das ist jetzt relativ laienhaft erklärt, aber das ist das, was ich als Leser gerne habe.
Mhm.
Und es hat immer wieder Ausnahmen, wo auch von Schweizer Autorinnen und Autoren, die einem das Gefühl auch geben. Aber in der Regel habe ich gern, wenn mich ein Roman ein bisschen auch rein geografisch noch einmal anders entführt.
Mhm. Ja, und es ist ja so eine Sache mit, ich will, dass es ein bisschen das Leben im Buch ein bisschen witziger, ein aufregender, ein spannender, ein schräger, surrealer oder irgendwie so.
Natürlich.
Also ich habe schon gerne Sachen, ich lese jetzt nicht, ich bin jetzt keine Science-Fiction- oder Fantasy-Konsumentin, du ja glaube auch nicht, oder?
Nein, aber ich habe doch einen grossen Science-Fiction-Roman gelesen, der mir empfohlen worden ist, der von Jixin Liu, über die drei Sonnen. Das ist eine Trilogie, unglaublich. Und da bin ich drauf gekommen, weil das haben ein paar Leute empfohlen, unter anderem der Barack Obama ist Fan von dem Schriftsteller. Und das ist eine unglaublich tolle Science-Fiction-Konstruktion, die aber aus der Realität rauskommt und aus der Wissenschaft raus. Wo man dann nicht mehr weiss, als Laie ich sowieso nicht, was ist noch Wissenschaft und was ist jetzt rein schon empfohlen. Übrigens, ganz neue ist auch von einem französischen Autor, der heisst Hervé Le Tellier,
genau,
die Anomalie.
Mein Liebesleben liest das gerade, findet es wahnsinnig gut.
Ich auch, grandios. Ja. Das habe ich jetzt vor einer Woche an einem ganzen Sonntag wirklich durchgelesen.
Ja. Nein, auf das freue ich mich sehr.
Ja, es ist grossartig.
Und aus dem soll ja eine Serie werden, habe ich gehört.
Ja, habe ich auch gelesen. Ja. Und das hat dort eben alles drin.
Ja.
Es sind unglaublich tolle Personen werden beschrieben, wo du denkst, jede Person allein würde einen Roman hergeben. Mhm. Und dann denkst du, es kommen mehrere Personen dazu und was passiert mit denen? Und dann kommt dir das kann man glaube ich schnell sagen. Es ist ja ein Flugzeug, das von Paris auf New York fliegt. Und wo beim Landeanflug, beim Connected zum Flughafen, reagiert ihr dort so komisch und sagt, das Flugzeug, das jetzt im Juni landet, ist bereits im März schon gelandet. Das gleiche Flugzeug,
mit den gleichen
Leuten, mit den gleichen
Kennzeichen.
Und es ist wahnsinnig. Und dann wird's eben nicht, schraubt sich das nicht in Science Fiction hin, sondern es wird beschrieben, wer reagiert, den Staat, die USA und die Welt auf so etwas. Oder? Sie versuchen es mit Wissenschaftlern zu erklären, sie müssen den Präsidenten informieren, wo nicht sehr wissenschaftsnah ist und so. Also ganz toll. Es ist lustig und es ist spannend und es ist gescheit.
Aha. Nein, das ist eine geniale Idee.
Leider nicht in unserem Verlag.
Ich lese jetzt eben gerade von der Megan Abbott. Finde ich eine super gute, sage ich jetzt richtig, amerikanische Schriftstellerin. Relativ jung noch. Und die schreibt auch, die macht auch so drei Buchdoktor für sehr renommierte Serien.
Also HBO. Das sind Leute, die Dialoge schreiben.
Und so. Genau.
Oder?
Und die schreibt immer so sehr so Thriller, so psychothriller-mäßige Sachen. Und es ist immer so ein bisschen nach dem gleichen Muster. Es geht immer um zwei Frauen, die sich schon sehr lange kennen, also die entweder beste Freundinnen sind, seine Kindheit oder Schwestern. Und jetzt sind wir gerade wieder mal beim Schwesterthema. Und das ist so ein Ballett-Psychothriller. Das spielt in der Ballettwelt, weil die beiden die führen zusammen eine Ballettschule. Und das ist ganz, und dann ist es auch noch so, alles ist immer noch so erotisch aufgeladen, weil das Ballett und der Körper, gerade der Frauenkörper, haben ja sehr eine komische Beziehung zueinander. Und ich habe selber 12 Jahre lang klassisches Ballett gemacht und ich fühle mich dort
Hast du 100.000 Prozent.
Ich wollte das mal werben.
Also du kannst Spitzentanz?
Ich konnte Spitzentanz. Das kannst du verlierst. Das ist nicht wie Velofahren.
Aber wird man dich dann nicht mal nur als sterbender Schwan sehen?
Nein, in meinem Alter, wirklich nicht. Ja, Nein, ich habe das gemacht, ich wollte das auch werden. Also, als ich 13 war, haben meine Ballettlehrerin und ich einen Plan aufgestellt. Wenn ich jetzt will Profi werden, muss ich wahnsinnig früh anfangen. Was für einen Trainingsplan muss ich jetzt machen? Und dann bin ich heim und habe das meinen Eltern erzählt. Da habe ich gedacht, ah, scheiße, jetzt wird es noch teurer. Weil ich bin dort, glaube ich, schon zweimal in der Woche ins Ballett gegangen und hätte viermal müssen und so weiter.
Das war ein Kostenfaktor, ja, in der Familie.
Und dann habe ich ihnen das erzählt. Dann hat meine Mutter gesagt, kommt nicht in Frage, so ein brotloser Beruf. Und ich bin ihr dann sehr gleich sehr dankbar gewesen, als ich dann langsam so ein bisschen dahinter gesehen habe, was das bedeutet als, ja, Karriere bedeutet und viel. Als...
Und auch, ich glaube, so essen, wie du jetzt gerne isst, könntest du auch nicht mehr
nehmen, oder?
Sie sind alles ein bisschen ausgehungert, müssen sie ein bisschen sein, sie müssen ja leicht sein.
Ja.
Also ich habe übrigens...
Das ist absolut, ist brutal. Ja. Und was du da antust, du musst ein totaler Masochist sein oder Masochistin, um das zu machen, gerade wenn dann das mit dem Spitzentanz anfängt. Weil du hast immer kaputte Füße. Mhm. Also du hast dann einfach jedes Mal...
Du kannst
Mal...
bis zu einem gewissen Alter machen. Einfach auch.
Und nachher bist du also noch so ein Freak. Mhm. Und kannst noch so ein bisschen modeln und so. Zeug irgendwie. Und du kannst natürlich ewig, du kannst bis tot umfallst... Mann, genau. Bis tot umfallst, kannst du unterrichten. Aber das ist jetzt nicht... Also Lehrerin ist jetzt nie meine Berufung gewesen.
Ich tue ja hin und wieder so... bin ich an die in Netflix, an die südkoreanische... Serie gelangt. Mhm. Und da gibt es ja wahnsinnig viel an Schrott. Und, aber auch irgendwie Lustiges. Und es gibt eine Serie, die heisst Naviera, ganz ein komischer Name. Und das handelt davon, dass ein alter Mann, etwa in meinem Alter, langsam dement wird. Er hat Familie und alles und so. Und der wäre als Jugendlicher gern Balletttänzer geworden. Und dann geht er in so ein Ballettstudio zuschauen und der fällt dort so ein bisschen auf. Die andere Hauptrolle ist so ein junger, hübscher, südkoreanischer Tänzer, der als grosses Talent gilt und der dort mit seinem Trainer trainiert die dort und so. Und irgendwann sagt der Mann, ja, er würde halt doch mal noch das gerne versuchen, der Alte. Und dann lachen sie ihn zuerst aus und dann merken sie aber, das ist dem ernst. Und der hat irgendetwas, der wird eben ein bisschen leicht dement und so. Und dann trainieren sie miteinander und es endet dann ganz am Schluss mit einer Vorführung mit dem jungen Tänzer und dem alten 71-Jährigen, wo die Familie dann dazukommt und merkt, aha, er ist wirklich dement und so. Es ist wahnsinnig rührend und herzergreifend. Und ich habe ein paar Mal habe ich Tränen vergossen gegen den Schluss, obwohl ich mir immer gesagt habe, es ist jetzt ein bisschen gar simpel. Aber das ist ja dann nicht simple, haltet einem ja dann nicht davon ab, dass man gerührt ist.
Ja, ja, ja.
Du hast ja sonst eigentlich, gell, die Art von Kultur auch noch gern. Also so die trashige
voll.
Art von Serien.
Voll, voll. Also von Serien, auch von Reality-TV. So bin ich ja einer der frühen und glühendsten Fans sicher nicht. Aber ich habe das immer mit grossem Interesse geschaut.
Also, und du musst es, glaube ich, allein schauen. Dein Liebesleben will, glaube ich, nicht so mitschauen. Oder ist das,
Kommt darauf an. Also nicht, sie schaut nicht Bachelor oder Bachelorette. Das muss ich allein schauen. Das kann ich aber auch, weil ich so viel darüber schreiben muss, kann ich das im Büro schauen. Das ist super. Weißt du, sie nennen es Arbeit. Und, aber was wir super gerne zusammen schauen, sind also neben Kochshows. Sie ist zum Beispiel Goodbye Deutschland, also da die Auswanderer, die so ein paar jeder Kenntnis von Ländern, Sprachen und so weiter, auch häufig ohne Geld, nehmen wir hingehen und das Gefühl haben, sie haben jetzt ein Recht auf Glück.
Wenn ich da manchmal reinzappe in so etwas, dann schaue ich es natürlich auch als, man schaut ja das als bei einem Unfall, oder? Wird man irgendwie angezogen davon, zuzuschauen?
Ja, weil man weiss ja auch, also bei vielen, die wenigsten schaffen es irgendwie. Also sagen wir, ich weiss nicht einmal 10% wahrscheinlich. Und bei vielen weiss man einfach von Anfang an, Leute, das ist so unrealistisch, was dir im Sinn hat, dir müssen scheitern. Und das Fernsehen weiss das wahrscheinlich auch. Klar. Und sie heben drauf und drauf und drauf.
Ja,
und
das ist natürlich das Attraktive dann dort.
Und die anderen haben aber auch wie keine Scham. Also es ist so wie...
Ja, logisch. Wenn du so etwas mitmachst und Scham hast, das ist bis am falschen Ort.
Nicht.
Das geht nicht.
Aber also, das, sie hat dann auch
So sehr mir das gefällt, ich kann nicht hingehen und mir denken, mal, ich schaue jetzt die ganze Serie, ich denke mir dann immer, es ekelt mich dann immer ein bisschen. Obwohl, wenn ich drin hinein bin, finde ich es grossartig. Also zum Beispiel da, wie hat die amerikanische Tiger...
Ah, ja, ja.
Mit den Raubkatzenparks und so. Genau, so. Das habe ich zum Beispiel sehr gerne geschaut, weil es irgendwie einfach auch auf eine tolle Art gezeigt hat, was dort abgeht, oder? Mhm. In diesen Parks und wie Business gemacht wird und all die seltsamen Figuren dort. Das ist natürlich spannend.
Aber, aber es ist schon gespässig, was der Mensch aus sich kann machen oder machen lassen.
Ja, klar. Komm, wir reden ein bisschen über etwas Schöneres. Ja. Also, nein, ich meine, eine schönere Serie. Ich habe ja dich mal darauf aufmerksam gemacht, auf Young Royals.
Oder ja, herzig.
Die schöne, herzige Serie von dem schwedischen Prinz, der sich in einem Internat in einen anderen Jugendlichen, also männlichen Schüler, verliebt. Mhm. Und selber erstaunt ist, dass das... Wow,
dass ihm das passiert.
Das ist ja gar keine Frau, das ist ein Mann. Ja. Das ist ja eigentlich eine tolle Serie jetzt auf, im Hinblick auf Ehe für alle und so. Mhm. Und ich habe dir das ja dann gesehen, dann hast du eigentlich gefunden, Simone Meyer, das ist ihr Kerngebiet. Wieso hat sie nicht darüber geschrieben? Und dann hast
weil ich es nicht gewusst habe.
Ja, und dann hast du es gemacht, was mich sehr gefreut hat im Übrigen. Da warten wir ja auf die zweite Staffel.
Ja,
dann,
ja. Gell? Also ist sie überhaupt eine angekündigt?
Nein, bis jetzt noch nicht. Die ganze Fanbase, die ist allerdings auch schwer erträglich. Also jetzt auf Insta verfolge ich dann das einmal, weil wenn ich einmal so Zeug schaue, dann ich einmal immer die Hauptdarsteller oder die Regisseurinnen da zum Beispiel. Das sind ja alles Frauen, die das gemacht haben, eigentlich, das Kreative dort, Schwedinnen. Die tue ich dann einmal, denen tue ich followen und dann kriegst du ja das ganze Zeug mit und auch der Kitsch, der dann entsteht und all die Fans aus Brasilien, die jetzt verlangen, dass man eine zweite Staffel muss machen, das hat ja dann auch eine Qualität für sich, oder? Was alles rundherum passiert. Ja. Und, so.
Nein, und die sind schwer erträglich. Wie hast du eigentlich so mit deinen Followern auf den sozialen Medien? Du bist ja einer der followerstärksten Menschen in der Schweiz, zum Beispiel auf Twitter.
Auf Twitter viel, ja. Bei Insta geht das noch so. Ich trenne das ziemlich, weil Twitter ist natürlich schon das, was mir am meisten entgegenkommt, weil es ist ein bisschen das Politischste von all diesen Social-Media-Teilen. Und dort habe ich etwa 200'000 Follower, ja. Und das schätze ich immer noch, weil es findet wirklich hin und wieder noch mal eine Debatte statt. Es findet auch viel Zündereien statt, es findet viel Hass statt, wie überall auf Social Media, das ist ganz klar. Das kann man aber zum Teil ausblenden, respektive blockieren. Mhm. Und ich achte ein bisschen darauf, auch wenn es mir manchmal schwerfällt, dass ich nicht in den eigenen Blasen hängen bleibe, wo du dann nur noch Fans hast, die alles unterstützen und toll finden, was du schreibst, sondern ein paar, wobei die Fans sagen mir dann einmal, wieso followst du dem? Der hat ja völlig eine andere Meinung als du. Und dann da lege ich Wert darauf, dass ich manchmal die eigene Blase ein bisschen durchbreche.
Genau, darum bist du eben so viel erfolgreicher dort als ich, wo mich gerne die eigene Blase ein bisschen bewahren. Also weil ich wirklich finde, ich bin als Journalistin bin ich schon so in der Öffentlichkeit mit meinem Zeug und ich kriege so viele User-Kommentare, die mich... Wir müssen ja die meistens selber freischalten, dann sieht man auch, was alles unter den Gürtellinien hineinkommt, wo gar nicht
lesen.
Nein, wo gar nicht, wo wir dann gar nicht publizieren quasi, aber lesen tust du es natürlich.
Nein, aber du darfst das nicht
ich,
lesen.
Und dann finde ich, das lenkt mir eigentlich an Auseinandersetzung mit quasi mit allen und auf den sozialen Medien tue ich echt. Habe ich das Gefühl, finde ich, habe ich ein bisschen das Recht, meine Bubble zu pflegen.
Natürlich.
Und mich dort auch ein bisschen zurückzuziehen. Und, so. Und dort, dieser Bubble, sage ich aber auch schon die Meinung. Zum Beispiel, wenn es darum geht, dass es auch ich jetzt relativ viele Leute drauf habe oder hatte, die Impfverweigerer sind. Was ich etwas wirklich Schwieriges finde, weil ich habe einen behinderten Bruder, der ist fast gestorben an Corona. Und ich habe vorher habe ich es schon also immer mit ganz viel Vorsicht mich da bewegt und so und seither habe ich aber wenn man dann einmal noch ein bisschen näher dran ist an was in den Spitälern passiert und was das bedeutet und was für eine wirklich irre Belastung das ist und für einen Aufwand und seither habe ich so ein bisschen wirklich die Geduld verloren, muss ich sagen. Und ich bewundere meine Kolleginnen und Kollegen vom Reportageressort bei Watson sehr, die einfach mit einer Engelsgeduld immer wieder die Erklärartikel schreiben und ganz...
Da ist aber auch der Chefredaktor noch gut, um ihn jetzt da einmal zu loben, weil seine Kommentare jetzt zu der ganzen Zeit, jetzt Corona und so, finde ich auch sehr toll. Die habe ich ein paar Mal retweeten. Ja. Also das sind wirklich sehr gut drauf. Und ich weiss, das ist ja eine Zeit, wo du halt einfach, ja, wenn du Pech hast, ein paar Freunde verlierst,
ja,
wo abdriftet irgendwo in eine Richtung, wo du nie gedacht hättest, dass die das so sind. Und ich meine, es gibt heute mit einigermaßen vernünftigen Leuten das Übereinkommen, dass einfach Impfen einfach das Einzige ist, was irgendwann mal hilft, aus dieser Pandemie rauszukommen.
Ja.
Und wenn du da dann noch mit Leuten musst darüber diskutieren, ob man das soll und was das alles kann, und dann die ganz Schlimmen, das ist klar, da müssen wir gar nicht darüber diskutieren, die sagen, dass man gechippt wird mit der Impfung und dass es schädlich ist und all das.
Und
da
der Bill Gates dahinter steht.
Es gibt wenige, die ich verstehe. Es gibt Leute, die haben panische Angst vor Spritzen. Einfach so, wegen dem Peaks. Nicht jetzt, weil sie finden, das tut mir schlecht, sondern sie haben Angst vor dem Peaks.
Ja, für die müssen wir das irgendwie als das Tabletten oder so
ja,
können
das
entwickeln.
Das verstehe ich noch ein bisschen. Mit denen kann man noch ein bisschen reden. Oder?
Aber ja.
Alles Weitere. Aber eben bei Social Media, bei mir ist es dann so, dass zum Beispiel Insta ist für mich ein grosses, schönes Bilderbuch.
Ja. Absolut.
Ich tue etwa die auch politische Sachen drin und so, aber eigentlich tue ich dort sehr gerne Sachen, die ich entdecke auf Insta, tolle Videos, tolle Ideen, tolle Kunst, einfach nicht retweeten, sagt man dort, sondern ich tue es einfach in meine Story ein und das macht mir Spass und es gibt gute Kontakte und was eben das Tolle daran ist, auch wenn du ein gutes Buch liest oder eben eine tolle Serie siehst, einen tollen Film, und du denkst auch, oh, was sind das für grossartige Leute, die das gemacht haben? Also wie zum Beispiel auch eben die Serie, zum Beispiel «Liebe und Anarchie» mit Lisa Langset, eine tolle Regisseurin, die das selber geschrieben hat, inszeniert und Netflix verkauft. Und da wollte ich dann sehen, was dort die so ein bisschen publizieren auf Insta und dann denen ihre Bildchen anschauen. Das ist für mich ein Bildermedium.
Dort genau, das ist wie eine Galerie.
Genau, grosse Auseinandersetzungen führe ich dort echt nicht. Das wollte ich dort auch nicht. Aber Twitter ist etwas anderes. Ja. Das ist halt manchmal ein bisschen härter.
Twitter ist die direkteste Konfrontation.
Genau, und auch dort denke ich dann manchmal, der Tweet hätte jetzt wieder nicht geschickt, weil ich mich gerade irgendwie aus meinem Ärger raus mir gerade Luft mache. Aber es ist immer noch, auch wenn die viel gescholtenen Social Media, es hat trotzdem hin und wieder mal noch die Debatte drunter oder Leute, die du über eine Debatte kennenlernst. Rein sachlich und du merkst, aha, die sind eigentlich grosso modo gleicher Ansicht wie du, aber sie tragen dann noch so etwas bei.
Also es ist bereichernd,
Genau, es ist bereichernd. Neben Twitter bist du gar nicht drauf.
Doch, natürlich.
Eben, du bist auf Twitter, gell? Eben, das hat mich jetzt gewundert,
So nein, weit
geht das nicht, eben.
Ich habe auf Twitter mal einen riesigen Hashtag-Erfolg gefeiert, der um die Welt gegangen ist.
Oh, welchen ist
das? Das war vor, also mit der Güsin Kahr zusammen. Und
ah,
mit
natürlich,
der,
klar.
Ja, genau. Und mit der Nadia Brügger, wo wir vor, was ist jetzt, 21, 19 ist das gewesen, wo wir
über die Literaturkritik kritisiert.
Also nein, nicht kritisiert, wir haben es persifliert.
Ja.
So quasi.
Tolles Büchli.
Auch das ist ein Büchli bei Kein und Abbruch.
Ey, das habe ich provoziert, dass du mal den Namen musst sagen vom Verlag.
Hemingways «Schöne Beine».
Genau. Sehr ein lustiges Buch. Sehr gute. Und das finde ich eben lässig, wenn eben bei so Sachen, wenn man zurückgibt. Wenn man einfach auf eine witzige Art zurückgibt. Das ist besser als beleidigt zu sein oder als Opfer zu sein. Ja. Immer nur. Man gibt zurück.
Also Opfer sein finde ich sowieso, also, oder demonstrativ Opfer sein oder sich selber immer als Opfer empfinden, finde ich sowieso. Also für mich wäre das etwas ganz Schlimmes. Mir würde das mehr fertig machen als Selbstermächtiger quasi.
Es gibt aber auch viele, die sich gerne dann in die Opferreihe einreihen, weil es irgendwie schick ist.
Ja.
Wo du merkst, ein wirkliches Opfer sind die nicht, ist der oder die nicht. Aber es ist im Moment schick, sich da einzureihen. Und das ist dann auch etwas, wo man der eigenen Bubble manchmal auch ein bisschen muss sagen, du, überlegt euch doch da mal etwas, ob ihr wirklich zu den
also
Opfern gehört oder nicht.
Wenn gerade Schweizerinnen und Schweizer, wenn die sich als Opfer stilisieren, jetzt eben von
Rassismusopfer zum Beispiel, oder? Der gibt es überall und der findet auch in der Schweiz statt, das. Aber es gibt
solche,
die
Opfer
sich dann darüber
Opfer vom Impfterrorsystem oder irgendetwas, das ist irgendein so lächerlich. Opfer. So lächerlich, weil wir sind einfach, wir sind in der privilegiertesten Lage der Welt.
Ja, also die, die von Diktatur einfach auch nur ironisch redet. Ich meine, es gibt kaum ein Land, wo irgendwie die Bevölkerung so viel zu sagen hat, direkt demokratisch dann auch noch. Also das darfst alles kritisieren, das finde ich auch. Und es gibt Sachen, die mich nerven und so. Aber irgendwie jetzt behaupten, dass wir da nur einigermaßen vergleichen können, verglichen werden mit einer Diktatur. Das ist absurd.
Mhm.
Das ist ja eigentlich fast ein tolles Schlusswort gewesen, finde ich. Blöd ist es von mir gekommen.
Die Schweiz ist nicht Afghanistan. Wirklich nicht.
Genau, das ist Schlusswort.
Das ist Schlusswort, das okay.
Simon, danke.
Victor, ich danke für die Einladung. Gell?
Auf weitere Bücher.
Ja, ja. Echt schön.
Also, danke.
Jaco Podcast. Mehr oder weniger regelmäßig auf watson.ch und radio24.ch.